HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Es wird Zeit, dass die Dummköpfe einmal aufhören, jenes Idol einer lächerlichen Tugend anzubeten, die ihnen nur mit Undank lohnt. Shiny, shiny,
shiny boots of leather. Er hält einen Moment inne und zieht mir langsam das Höschen herunter. Ich winde mich auf seinem Schoß, nicht weil ich den Schlägen entgehen wollte, sondern um endlich Erlösung zu finden.
Habe ich dir erlaubt, den anzufassen? So, du erlaubst ihm jetzt. Fass meinen Schuh an. Nur den Schuh.
Wieder verfällt er in seinen steten Rhythmus. Ein paar vorsichtige Schläge, dann etwas kräftiger. Links, rechts, unten. Oh, die unteren.
Grausam, durch Notwendigkeit, reißt er mit kühner Hand all die Hüllen des Aberglaubens herab, mit denen die Dummheit ihre Tugend schmückte, und zeigt dem Unwissenden einmal das Laster in allem seinen wunderbaren Reiz. Down on your bended knee, taste the whip, in love not given lightly, taste the whip,
now bleed for me. Shades of Grey, Geheimes Verlangen, heißt der erste Band einer Trilogie, die zu den sensationellsten Bucherfolgen der vergangenen Jahre zählt. In dieser Woche ist es auf Deutsch erschienen, das Werk in einem lila-samtenen Orchideeneinband. 15 Millionen Exemplare hat die Britin Erica Leonard, die unter dem Pseudonym E.L. James schreibt, bereits verkauft. Und das hat sie zur 15-fachen Millionärin gemacht. Es geht um Sex, um Fesselsex, Kontrollfreaks, fabelhafte Orgasmen. Es geht um Sadismus und Masochismus und es geht um Unterwerfung. Sie heißt Anastasia Steele, ist 21 Jahre alt, College-Studentin, die auf Christian Grey trifft, 27 Jahre alt, Self-Made-Milliardär, Sex-Maniac, der für seine sadomasochistischen Arrangements keine Mittel steuert. Anastasia, kurz Anna genannt, wird seine ideale, wenn auch widerspenstige Geliebte und er führt sie in sein Spielzimmer ein. Er sichert sich mit einem seitenlangen Vertragswerk ab und siehe da, es gefällt ihr. Und was ist das nun für ein Roman? Eine Art Geschichte der O? Ein bisschen Marquis de Sade? Pornografisch? Sexistisch? Kapitalismuskritisch? Vor allem aber suggeriert das Werk wohl eines. Wir alle teilen offenbar insgeheim die Lust an der Unterwerfung, nicht nur sexuell. Hören wir mal, wie Anna sich Christian unterwirft.
Meine übersensible Haut prickelt sinnlich unter der zarten Berührung seiner Finger. Es ist ein überwältigendes Gefühl. Wieder verfällt er in seinen steten Rhythmus. Ein paar vorsichtige Schläge, dann etwas kräftiger. Links, rechts, unten. Oh, die unteren. Wieder stöhne ich. Braves Mädchen, Anastasia, höre ich ihn keuchen. Auch seine Atemzüge kommen stoßweise. Er schlägt noch zweimal zu. Dann packt er die Schnüre an den Kugeln und zieht sie mit einer ruckartigen Bewegung aus meiner Vagina. Um ein Haar komme ich zum Höhepunkt. Es ist ein Gefühl, wie ich es noch nie erlebt habe.
Ein Ausschnitt aus Shades of Grey, Geheimes Verlangen, das die meisten Rezensenten in den Feuilletons in die Tonne kloppen, klein machen, niederschreiben. Ein Werk, das es offenbar nicht verdient, bis zum Ende gelesen zu werden. Aber irgendetwas muss es haben. Ist es die Tatsache, dass Sadomaso als letztes Outing einer sexuell sehr speziell interessierten Minderheit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, raus ist aus der Schmuddelecke? Fasziniert diese seltsam anmutende Cinderella-Geschichte der jungen Ahnungslosen mit dem Klischee Amerikaner superreich und super selbstbewusst? Oder ist es vielleicht der süße Schmerz oder die Lust an der Unterwerfung, in der sich die eigene Obsession widerspiegelt? Stoff genug für eine Tagstunde, die damit beginnt, dass unsere Londoner Kollegin Barbara Wesel, die Autorin E.L. James, ebenfalls in London lebend, und ihre entwaffnend simple Prosa vollends zerpflückt.
Mein Herz springt gegen meine Rippen, mein Blut donnert durch meinen Körper. Er holt von unten aus seiner Hosentasche seinen silbergrauen Seidenschlips. Dieser silbergraue, gewebte Schlips, der kleine Eindrücke auf meiner Haut hinterlässt. Meine innere Göttin ist außer sich und hüpft von einem Fuß auf den anderen. Und so weiter und so fort. Ist ja schon gut. Ich wusste gar nicht, dass ich eine innere Göttin habe und schon gar nicht eine, die von Fuß zu Fuß hüpfen kann. Was ich uns bei dem Soundtrack jetzt jetzt erspart habe, ist das Klatschen von Peitschen und leichtes Kettengeklirr. Denn dieser Christian steht auf BDSM, Bondage, Dominanz, Unterwerfung, Sadomaso etc. Und so erfährt die Leserin über 500 Seiten alles, was sie schon immer über Handschellen und verschiedenste Schlaginstrumente wissen wollte. Stilistisch ist das Buch Armageddon, das Ende des geschriebenen Wortes. Literaturkritiker müssten sich zusammenrotten und Millionen Exemplare davon schreddern. Und die Sexszenen sind überall zusammengeklaut. Erika James, Anfang 40, Mutter zweier Teenage-Söhne, ein bisschen rundlich und entschieden unglamourös, macht nicht den Eindruck, als ob sie hier aus eigenem Erleben schreibt.
I trawled the internet. I have this huge fear that,
ich habe das Internet durchforstet. Ich hatte diese Angst, die Sozialbehörden würden meinen Computer finden und mir meine Kinder wegnehmen. Ob sie auch Filme angeschaut hat? Vielleicht. Und kichert wie ein Mädchen.
Maybe.
Was denn? Immer noch verschämt, nachdem sie inzwischen 3 Folgen schlappe 1500 Seiten von diesem Zeug zusammengeschrieben hat, das die englische Presse Mummy-Porn nennt. Talkshows Land auf Land ab zerbrechen sich die Köpfe darüber, warum ausgerechnet diese Collage von Sex und Schmalz so erfolgreich ist.
What is this about this book that has made it the fastest selling paperback in history? Have a listen.
Was ist es, das dieses Buch zum meistverkauften der jüngeren Geschichte macht? Fragt Rachel Burden ratlos auf BBC 5.
But it just seems that E.L. James, she's got some kind of plot that's compelling.
Es scheint, dass E.L. James eine Geschichte hat, die Leute am Weiterlesen hält, und es gibt ein bisschen schrägen Sex. Das mögen alle, und sie hat sich das E-Book-Phänomen zunutze gemacht. Und all das zusammen scheint diesen verlegerischen Extremfall zu ermöglichen, sagt Nikki Hodson, Herausgeberin eines Erotikmagazins. Die Autorin selbst erklärt die Sache ganz schlicht. Im Herzen davon steht eine Liebesgeschichte zwischen einem dominanten, reichen Mann, der weiß, wie es im Bett geht, was Frauen mögen, und einer jungen, unschuldigen Frau. Da muss man keine Feministin sein, um mitsamt seiner inneren Göttin auf die höchste Palme zu springen. Manche britischen Kommentatorinnen schreiben noch milde von Zuckertörtchen und Blümchenkissen-Porno, andere sehen das schärfer. Was fürchterlich und gefährlich ist an den Büchern, ist nicht der Sex. Es ist die Fantasie von der großen Liebe, den Richtigen zu finden, auch wenn es ein Leben in sexueller Sklaverei bedeutet, schreibt Suzanne Moore im Guardian. Shades of Grey oder Geheimes Verlangen ist der Traum von Frauen, die keine Lust haben, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und stattdessen einen Kerl suchen, der sie erster Klasse fliegen lässt und ihnen als erstes einen netten kleinen Sportwagen kauft, auch um den Preis, dass sie zwischendurch ständig ans Bett gefesselt werden. Und das nach 100 Jahren Frauenbewegung. Dann gehe ich lieber ins Büro.
Ja, der Triumph des Trash. Aus britischer Sicht seit dieser Woche gibt es den sadomasochistischen Bestseller Shades of Grey, Geheimnisverlangen, auch auf Deutsch. Malte Welding, Drehbuchautor, Publizist, Blogger und Liebeskolumnist der Berliner Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihnen ist es äußerst schwer gefallen, ähnlich wie unsere Kollegin Frau Wesel, 50 Shades of Grey ganz zu lesen. Sie spielten kurz mit dem Gedanken, das Lesen ihrer Frau zu befehlen. Was ließ Sie dranbleiben?
Am Ende du wohl Masochismus, schätze ich.
Das glaube ich nicht.
Nein, es ist natürlich die Disziplin. Ich kann ja nicht über was schreiben, was ich nicht gelesen habe. Mhm.
Ist das
ein bisschen heimlich weitergeblättert allerdings.
Dabei. Ist das Buch pornografisch?
Es ist eigentlich eher ein Märchen. Klar, wenn man diese Stellen so zusammenrafft, dann mag das so klingen. Aber in größten Teilen ist eigentlich wichtiger, dass es sich um einen wunderschönen Milliardär handelt, den man unter Umständen einfach auch mal so ranlässt. Ne?
Mhm. Kein Porno, viel zu harmlos, zu viel Geplapper, aber Sie schreiben in einem Artikel für die Frankfurter Rundschau, dieses Buch treffe den Zeitgeist, weil es das erste Buch sei, das der Verhandlungsmoral einen breiten Raum gibt. Was ist daran spannend?
Es ist ja so, dass wir alle wahrscheinlich nicht mehr in diesem Haushalt groß geworden sind, wie unsere Großeltern, in diesem sogenannten autoritären Befehlshaushalt, sondern wir konnten wahrscheinlich in irgendeiner Form mit unseren Eltern verhandeln. Und das ist mittlerweile auch das, was nach und nach mehr und mehr in Paarbeziehungen gelebt wird. Dass es nicht so sehr einer Sittlichkeit unterworfen ist, die festlegen würde, was wir tun, sondern dem, was wir selber wollen, unsere Selbstbestimmung.
Es geht um einen Vertrag, um eine Selbstverpflichtung des Mächtigen mit viel Geld, der sich eben verpflichtet, die Grenzen nicht zu überschreiten. Wird dadurch Ihrer Meinung nach die sexuelle Ungleichheit aufgehoben zwischen den beiden?
Na, es ist natürlich schwierig, ob sie da auf Augenhöhe ist, aber sie ist ja durchaus stur. Und entzieht sich ja auch immer wieder. Interessanterweise ist ja gerade diese Sturheit und dieses Nein-Sagen das, was ihn völlig rasend werden lässt. Während er ist ja gewohnt, dass alle machen, was er möchte. Es ist also eigentlich nicht, es ist keine 60er-Jahre-Welt, die da beschrieben wird.
Es ist auch keine Unterwerfung nirgendwo, stattdessen Liebe auf Augenhöhe?
Das sind ja diese berühmten Shades of Grey, diese Grauzonen, von denen da gesprochen ist. Ne? Also wie weit ist was jeweils freiwillig in der Liebe, ist immer schwer festzustellen.
Aber Christian Grey verweigert sich zum Beispiel diesem liebevollen Sex. Er steht auf Sadomaso, auf Unterwerfungsgesten und so weiter. Wo wird da die sexuelle Ungleichheit aufgehoben?
Sie findet ja Gefallen daran. Also nochmal dieses Märchenhafte, der erste Sex, bei dem sie entjungfert wird, mündet ja in einer Unzahl von Orgasmen. Das ist jetzt nicht unbedingt sexueller Realismus, der da beschrieben wird. Ne? Die klassische sexuelle Frauenfantasie ist, wahnsinnig begehrt zu werden. Und das ist das, was in dem Buch immer wieder ausgebreitet wird. Er trägt sie auf Händen und er liebt sie ja auch sehr ernsthaft. Und das ist ja das, was einfach dieses Buch dann am Ende lesbar macht. Es ist eigentlich eine klassische Hollywood-Veränderungskomödie, Besserwertkomödie, eine Erlösungskomödie am Ende.
Aber sowas auch von einer Cinderella, ne? Habe ich am Anfang gesagt.
Genau, dieser Aschenputtel-Aspekt ist natürlich ganz groß.
Ich komme noch mal kurz auf den Vertrag, weil mich das doch in dem Artikel, den Sie geschrieben haben, sehr bewegt hat, das Vertragliche zwischen diesen beiden. Er ist der Mächtige, sie die sich Unterwerfende. Ich habe darüber nachgedacht, dass dieser Vertrag eigentlich nur Gleichheit suggeriert. So wie es auch eben keine Gleichheit gibt zwischen, sag einfach mal, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch da existiert in der Regel ein Vertrag. Würden Sie mir da widersprechen?
Ja, es ist schwierig. Es gibt ja zum Beispiel im Mietrecht deswegen nicht einfach eine Vertragsfreiheit. Ne? Und so ist es hier auch. Das sind ja keine bindenden Verträge, das sind ja Abmachungen. Und so ist BDSM ja etwas, was wahnsinniges Vertrauen voraussetzt. Dieser Vertrag lässt ja ungeheuer viele Lücken übrig. Deswegen, es ist am Ende das Einzige, was Grundlage sein kann für diesen Vertrag, ist ja Liebe und Vertrauen. Das sind ja ganz klassische Werte.
Mhm. Ihr Fazit, Herr Welding, das Buch ist ja wie eigentlich fürchterlich schlecht?
Schlecht geschrieben, ja.
Aha. Aber trotz alledem moralisch voll auf der Höhe der Zeit, schreiben Sie, weil Sadomaso jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich weiß auch nicht, ob man Sadismus oder Masochismus oder Disziplin lernen kann als sexuelle Spielart. Aber was angekommen ist dadurch oder was möglich ist, dass man darüber spricht, was man möchte, was immer noch viel zu kurz kommt in Beziehungen.
Und den Eindruck haben Sie schon, dass das durch das Buch, dass möglicherweise durch das Buch ein Tabu gebrochen würde?
Das durchaus. Also Sex ist im Moment nicht in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn das etwas so erfolgreich ist, dann könnte das was ändern, ja.
Malte Welding, Drehbuchautor, Publizist, Blogger und Liebeskolumnist der Berliner Zeitung über das Thema Unterwerfung, aber mit Vertrag. Ich danke Ihnen herzlich. Unterwerfen? Nö. Jetzt hätten wir es gerne etwas sanfter, besinnlicher, zugewandter. Da kommt uns der Olle Brecht gerade recht mit Erinnerung an die Marie A.
An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da.
Da hielt er sie, die stille, bleiche Liebe in seinem Arm, wie einen holden Traum. H2, der Tag, der süße Schmerz oder die Lust der Unterwerfung, das ist unser Thema heute. Die Erotik-Trilogie Shades of Grey von E.L. James soll das Buchgeschäft in diesem Jahr retten. In diesem Buch geht es um BDSM, um Bondage, Disziplin, Sadismus, Masochismus. 15 Millionen Exemplare hat die britische Autorin E.L. James bereits verkauft. In diesen Tagen ist das Buch auf Deutsch erschienen und scheint schon jetzt ein echter Kassenschlager zu werden. Man könnte bei einem Blick ins Internet vermuten, dass die SM-Szene in Deutschland wächst und gedeiht. Udo Langenohl hat sich in bizarre virtuelle Welten begeben, die ihm nicht ganz so vertraut waren.
Gelegentlich hat man als Radiohetero, dem der Sinn fürs Grobe in der Bettstadt fremd ist, auch mal das Bedürfnis, nach einem schlechten Arbeitstag übler Quälerei ins Auge zu blicken. Rein virtuell und einvernehmlich, das versteht sich ja von selbst. Sklaverei, Unterwerfung, bizarre Welten, alles ist mit dabei. Aber das Internet, das gibt viel mehr her. Und allerlei ist da auf dem Index. Zum Beispiel die Sklavenzentrale.com, die sich dem Betrachter beim Erstkontakt wie folgt präsentiert.
Du befindest dich an der Pforte von Sklavenzentrale.com, einer Community rund um BDSM. Daher findet sich in unserer Community Material in Text und Bild, das sich mit einvernehmlichen BDSM- und Fetischpraktiken befasst, sowie mit Sexualität und Erotik. Wir machen dich darauf aufmerksam, dass sich die Sklavenzentrale an Erwachsene richtet.
Und drum muss der Erstbesucher per Button auswählen, ob er A. volljährig und mit BDSM vertraut oder B. volljährig und mit BDSM unerfahren oder gar C. nicht volljährig ist, aber mehr Infos wünscht. Grundsätzlich macht das ja Sinn. Wenngleich es überhaupt nicht hilfreich ist, Jugendliche von indizierten Webseiten, von Bildern und Texten fernzuhalten, die, und das werden wir gleich noch erfahren, für Nicht-Eingeweihte starker Tobak sind. Wer sich als Jugendlicher für Punkt C entscheidet, landet auf der BDSM-Jugend, einer Jugendorganisation in dieser bizarren Welt.
Ein Punkt, der sinnvolles Informieren oft unmöglich macht, ist die Altersabgrenzung vieler Bücher oder Internetseiten bei solchen Themen. Die Menschen sind sich nicht sicher, ob das, was sie machen, auch wirklich legal ist und verstecken auch aus diesem Grund ihre Gefühle, weil sie Angst haben, dass sie sich strafbar machen.
Da wird erläutert, dass BDSM nichts für notgeile Voyeure, sondern eine einvernehmliche Spielart sexueller Befriedigung ist, derer man sich nicht schämen muss. Entscheidet man sich jedoch beim Eintritt in die Sklavenzentrale für Punkt A oder B, also für jenseits der 18 befindlich und unerfahren oder interessiert, dann öffnet sich mit dem nächsten Klick unkontrolliert eine bizarre Welt. Eine riesige Plattform, die nach eigenen Angaben im deutschsprachigen Raum mehr als 130.000 Nutzer hat. Es hagelt Bild- und Wortmaterial, das mich als nicht registrierten Benutzer fast sprachlos macht. Weil sich Menschen hier sehr explizit und in Wort und Bild ihre Obsessionen bekennen, sie zeigen und dafür auch nach Kontakten suchen. Das ist nicht harmlos. Und es ist erstaunlich, dass ich die Bilder, die Texte ohne Registrierung, ohne mich zu identifizieren, sehen und lesen kann. Es verwirrt mich und ich frage mich, ob es wohl sinnvoll ist, eine solche Plattform so leicht zugänglich zu machen?
Party-Einladung. Frauen bekleidet, gerne frivol, sexy, Fetisch-Outfit, aber auch gerne schwarz-schick. Männer nackt. Halsband, Armfesseln etc. sind erlaubt. Alle Männer sind freiwillig und damit den anwesenden Frauen und deren Interessen und Bedürfnissen ausgeliefert.
Okay, das mag in der Szene verstanden werden. Da wird der eingeweihte Nutzer wohl wissen, worum es hier geht. Für mich, den Blümchensex Normalo, ist das nicht nur neu, es ist auch verstörend, weil es so offen ist, obwohl die Seite auf dem Index steht und weil jeder erfahren kann, auf welchem Autobahnparkplatz wann und wie und mit wem welche Praktiken laufen.
Der süße Schmerz oder die Lust an der Unterwerfung, der Tag in HR2 Kultur. Im Bestseller der Saison Shades of Grey, Geheimes Verlangen, geht es um Fesselsex, Kontrollfreaks und Sadomaso. Da denkt der Blümchensex Normalo, wie wir eben von unserem Kollegen Udo Langenuhl gehört haben, an Fesseln und Peitschen und vor allem auch Schmerzen. Katrin Passig, Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin, einen guten Abend.
Hallo.
Frau Passig, auch Sie haben Shades of Grey gelesen und auch rezensiert. Sie haben außerdem ein Sachbuch geschrieben über BDSM, also Bondage, Disziplin, Sadomaso, mit dem Titel Die Wahl der Qual. Und vor mehr als 10 Jahren haben Sie einen SM-Verein gegründet, der heißt BDSM Berlin. Mit welcher Intention haben Sie das gemacht?
Das war damals ja alles noch viel schwieriger, als es jetzt ist. Also es ging gerade erst los, dass man da im Internet vernünftige Informationen finden konnte. Es gab noch gar keine Wikipedia, das wird ja im Buch erklärt. In Shades of Grey sagt Christian Grey zu Anastasia, dass man immer bei der Wikipedia anfängt und sie, oh nein.
Was ist jetzt passiert? Jetzt
sind Sie noch dran?
Wir sind noch dran, hören Sie uns auch noch? Sonst versuchen wir es.
Moment.
Ja, was passiert jetzt? Jetzt müssen wir erst mal abwarten, ob...
Ihr Anruf.
Na, dann versuchen wir es einfach nochmal.
Sind wir noch dran?
Ja, wir sind noch dran, Frau Passig.
Also, er empfiehlt ja in der Wikipedia nachzusehen, weil man immer dort anfängt. Und das ging einfach mal. 1997, glaube ich, wurde der Verein gegründet. Da ging das noch nicht. Da war es noch relativ, da musste man schon relativ genau wissen, wo man nach solchen Informationen suchen soll. Und Da hatten wir versucht, mit diesem, also zum einen mit dem Verein, diese Informationen so ein bisschen aus dem Netz in die Welt hinein und mit dem Buch so ein bisschen auch aufs Papier zu tragen, weil damals musste ich am Telefon den Leuten schon immer noch ganz genau erklären, was dieses Internet denn jetzt für ein Vogel sei, in dem man da so Dinge über SM rausfinden könnte. Das hat sich inzwischen zum Glück alles gründlich geändert.
Das heißt, es gibt möglicherweise mehr BDSM-Praktizierende und Interessierte als noch vor 10 Jahren? Oder sind die einfach nur mutiger geworden und haben sich mittlerweile geoutet?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Das weiß aber auch außer mir niemand. Ah, denn ja. Um das zu wissen, müsste man erst mal wissen, wie viele von diesen BDSM-Interessierten es vor, sagen wir, 50 Jahren gegeben hat oder auch nur vor 20. Das hat aber niemals jemand erhoben. Und auch jetzt haben wir dazu keine besonders guten Zahlen. Also was es gibt, ist eine australische groß angelegte Studie, so einmal Bevölkerungsquerschnitt, aus der hervorgeht. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, dass es aber doch ziemlich viele sind. Ich erinnere mich vage an sowas wie 2-5%. Mhm. Das ist natürlich auch viel, viel mehr als das, was wir so in der Subkultur zu sehen kriegen. Was bedeutet, dass es da einfach sehr viele Interessierte geben muss, die... dass einfach die damit zufrieden sind, sich dafür privat in ihrem Schlafzimmer zu interessieren. Und wie will man das dann erheben?
Klar. Gesellschaftlich gesehen gibt es riesige Vorbehalte gegenüber der BDSM-Kultur, als da wäre, Sadomasochisten sind krank. Sind sie?
Ich sag immer, sie sind dann krank, wenn sie eine Grippe haben, so wie andere Leute auch. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Vorbehalte noch so riesig sind. Ich hoffe ja... Ich glaube, Anzeichen dafür zu sehen, dass das deutlich nachlässt. Insofern sollten Sie jetzt nicht den Leuten wieder ein schlechtes Gewissen einreden. Zumindest habe ich jetzt in einer Rezension von Shades of Grey den Vorwurf gelesen, dass es eine sehr konservative Erotik sei, um die es da geht. Und da habe ich mich eigentlich gefreut. Das hätte man vor 15 Jahren noch nicht gelesen.
Mhm. Aber ich frage trotzdem noch mal weiter. Sie können ja versuchen, das zu klären. Ich bin ja nur dabei, Vorurteile zu bedienen. Nicht zu bedienen, sondern sie aufzuklären. Lieben Sadomasochisten eigentlich Schmerzen und Gewalt?
Nein, natürlich zum einen nicht alle. Insofern tut es mir ein bisschen leid, dass ich in der Rezension bemängelt habe, dass da nur ein einziges Mal ganz kurz die Reitgerte zum Einsatz kommt. Und es passieren natürlich ganz viele Dinge, die so eher mit Dominanz und Unterwerfung zu tun haben. Und zum anderen auch diejenigen, die Schmerzen interessant finden, die finden das natürlich nicht so toll, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu hauen versehentlich. Das kommt immer auf den Kontext an.
Kann man nachvollziehen. Die Frauen, die sich unterwerfen, suchen die in der Unterwerfung möglicherweise die Freiheit?
Also zum einen gibt es natürlich nicht die Frauen, die sich unterwerfen, und zum anderen weiß ich auch nicht, was die da so suchen. Das sind ja nicht alle mit demselben Keksförmchen ausgestochen. Aber was mich stört an vielen Rezensionen, die ich jetzt in den letzten Tagen eben gelesen habe zu dem Thema, ist immer diese Unterstellung, dass man damit irgendwas auszugleichen versucht, dass das jetzt die Karrierefrauen sind oder... Dass es der feministische Backlash oder der Feminismus oder sonst irgendwas ist. Also zum einen wissen wir darüber natürlich nichts und zum anderen kommt es mir, wenn ich so mit den Leuten rede, nicht so vor, als hätten da als ließe sich da irgendwas besonders leicht verallgemeinern. Ich glaube, es ist nicht so, und mehr als glauben kann da im Moment auch sonst niemand.
Dann gucken wir nochmal anders hin. Sie haben das Buch gelesen und jetzt reden wir nicht von Glauben, sondern von Ihrem persönlichen Eindruck. Frau Passig, mich interessiert einfach noch Ihr Urteil über das neue Buch Shades of Grey, Geheimes Verlangen. Haben Sie es mit Lust und Leidenschaft gelesen?
Ja, also... Ich habe es schon ganz gern gelesen auf eine Art. Es ist natürlich alles richtig, was man im Buch vorwirft. Es ist stilistisch unter aller Sau. Ich habe eher das Gefühl, die deutschen Übersetzerinnen haben es dann noch ein bisschen besser gemacht, als das Original ist. Aber so diese Spannung, die fand ich schon ganz gut gemacht. Ich hätte mir natürlich mehr konkrete SM-Sex-Szenen gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in der Diskussion jetzt eigentlich dasselbe passiert, was in den 80er Jahren und ich glaube auch vorher, aber da habe ich es nicht so mitbekommen, mit SM-Sex passiert ist. Also damals hat es halt geheißen, Frauen dürfen solche Interessen nicht haben. Und jetzt heißt es, Leser dürfen solche Interessen nicht haben. Die dürfen das nicht gut finden. Und da fühle ich mich eigentlich auch diesmal wieder solidarisch auf der Seite der Leser, wenn man ein stilistisch jetzt nicht so aus purem Gold gemeißeltes Buch gut finden möchte, dann ist das das gute Recht des Lesers und er muss sich nicht vom Rezensenten dafür beschimpfen lassen.
Katrin Passig, Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin über die Wahl der Qual, über die größten Vorurteile gegen SM. Ich danke Ihnen herzlich. Sadomaso, Schmerzen, Peitschen, Fesseln, Dominanz und Unterwerfungsgesten, naja, wir haben ja schon ein wenig zur Aufklärung beigetragen und brauchen dringend Lyrik und sanfte Liebe. Nochmal Brecht, dieses Mal die Liebenden.
Sieh, jene Kraniche im großen Bogen. Die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen schon, als sie entflogen, aus einem Leben in ein anderes Leben. In gleicher Höhe und mit gleicher Eile scheinen sie alle beide nur daneben. Dass so der Kranich mit der Wolke teile den schönen Himmel, den sie kurz befliegen. Dass also keines länger hier verweile. Und keines anderes sehe als das Wiegen des Andern in dem Wind, den beide spüren, die jetzt im Fluge beieinander liegen. So mag der Wind sie in das Nichts entführen, wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben. So lange kann sie beide nichts berühren, so lange kann man sie von jedem Ort vertreiben, wo Regen drohen oder Schüsse schallen. So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Wohin ihr? Nirgendhin. Und wem davon? Von allen. Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
Ganz schön schön, dieses Gedicht. HR2, der Tag. Wir haben gehört, dass offenbar diverse BDSM-Ideen langsam und allmählich in den Mainstream einfließen. Wir haben gehört, wie die Grenzen des öffentlichen Diskurses über Sex wieder einmal zumindest ein bisschen ausgeweitet werden. Aber dennoch, es wird vermutlich nicht mehr lange dauern, bis sich Feministinnen zu Wort melden und die im Buch beschriebene Unterwerfung per Vertrag reklamieren. Doch der Protest wird vermutlich ein leiserer sein als Ende der 70er Jahre, als Sadomaso für Frauenrechtlerin ein absolutes No-Go war.
Vor der Gründung der Zeitschrift Emma 1977 war das Thema sexueller Unterwerfungsfantasien in der Frauenbewegung ein Tabu. Bereits im Gründungsjahr spricht die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich in ihrem Artikel »Die Lust der Erniedrigung« über ihre eigene Erfahrung mit der Lust an Unterwerfung und unterzieht diese einer Psychoanalyse. Ihr Ergebnis? Sexualität und Lust sind nicht von gesellschaftlichen Verhältnissen zu trennen. Sie sind Ergebnis einer Prägung der Psyche in der patriarchalen Gesellschaft. In den Worten Simone de Beauvoirs, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Es liegt eine subjektive Erotisierung struktureller weiblicher Unterdrückung vor, spitzt Alice Schwarzer das Argument im weiteren Verlauf der Debatte zu. Sie argumentiert, Frauen finden erotisch, was sie gewohnt sind, alltäglich zu erleben. Statt einer Emanzipation der Frau legitimiert und reproduziert Sadomasochismus eine körperliche und emotionale Beherrschung der Frau. Feministinnen, die Sadomasochismus kritisieren, prangern aus denselben Gründen Pornografie an. Die US-Amerikanerinnen Andrea Dworkin und Catherine McKinnon setzen sich in den 80er Jahren dafür ein, Pornografie gesetzlich zu verbieten. Die Begründung: Frauen werden in Pornos als passive Objekte männlicher Begierden dargestellt. Erniedrigung und Unterwerfung von Frauen sind fester Bestandteil der dargestellten Sexualität. In Deutschland ruft Alice Schwarzer 1987 die Porno-Kampagne ins Leben. Ziel ist auch hier die Einführung eines Anti-Porno-Gesetzes. Nicht verteufelt wird Porno und härterer Sex in den 80ern von einer feministischen Strömung, die die schmetterlingszarten Berührungen des traditionellen Liebesbildes als zu einem kitschigen Weiblichkeitsideal der 70er Jahre gehörig abtut. Sie plädiert für eine neue Sinnlichkeit, die eine Verbindung von Sexualität und Unterwerfung mit einbezieht. Für Alice Schwarzer ist das Kollaboration mit dem Feind. Schwarzer zum Trotz entwickelt sich eine feministische Pornobewegung, frei nach dem Motto, die Alternative zu schlechtem Porno ist nicht gar kein Porno, sondern guter Porno. Bereits in den 80ern begann die ehemalige Pornodarstellerin Candida Royale, frauenfreundliche Erotikfilme zu produzieren. Sie hatte mit erheblichen Vorbehalten in der Sexbranche zu kämpfen. Seit 2009 gibt es die feministische Pornobewegung Por-Yes. Sie ist zwar keine explizite Gegenbewegung zum Porno der Feministinnen der 70er Jahre, die Namensgebung ist aber natürlich angelehnt. Die Vertreterinnen von Por-Yes verurteilen Sadomasochismus nicht, im Gegenteil. Unterwerfungsfantasien werden explizit dargestellt, zum Beispiel von SM-Filmemacherin Maria Bitti oder von Erika Lust. Es geht dabei jedoch nicht um Unterwerfung im Sinne des herkömmlichen Pornos. In Por-Yes-Filmen muss die weibliche Lust eine Rolle spielen. Frauen sind nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera an der Produktion beteiligt.
Gleichberechtigung ist eben auch hinter der Kamera zu stehen. Nina Marie Bust-Bartels über SM in der feministischen Diskussion, in der Unterwerfung als übel gilt. Klar. Andrea Breu, Paar- und Sexualtherapeutin und Autorin des Buches Es war doch nur Sex. Guten Abend.
Grüß Sie, Frau Fitt.
Warum bist du so geworden, fragte Anna ihren Zuchtmeister in diesem Buch. Und plötzlich stellt sich heraus, in diesem Roman Shades of Grey, dass er als 15-Jähriger von einer älteren Lady zum Sklaven gemacht wurde. Ist das im richtigen Leben die klassische Vorgeschichte eines Menschen, der ein Freund von Sadomaso ist?
Ich denke mal nicht, dass das grundsätzlich so zu sagen ist. Also es kann möglicherweise sein, aber wir wissen da viel zu wenig darüber. Ist es eine Veranlagung? Ist es anerzogen? Also kommt es von der Sozialisierung? Woher kommt es genau? Also man sieht es ja eher so als ein bisschen Krankheit, ne? Wenn man sagt, woher kommt das? Warum ist der so? Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Wir haben vorhin von Malte Welding gehört, einem unserer Gesprächspartner. Das Buch sei mit diesem Thema moralisch auf der Höhe der Zeit. Frau Breu, welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer beruflichen Praxis? Wird über dieses Thema, also über Sadomaso, überhaupt geredet?
Ganz wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem zwischen den Paaren selten. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, haben grundsätzlich sexuelle Probleme im Sinne von Unlust, was ja einfach ein ganz großer Grund ist, zu mir zu kommen. Und ich sag mal, das ist ja fast schon ein Luxusproblem, zu sagen, ich möchte dies oder ich möchte das. Die wären ja schon froh, wenn sie überhaupt darüber reden könnten und sich überhaupt noch treffen könnten.
Was bewegt die Paare, die zu Ihnen kommen und sich beraten lassen? Ist das auch das Thema Unlust oder sprechen Paare über Sex in der Regel nur, wenn sie alleine sind?
Nein, also die zu mir kommen, schaffen es dann meistens, dass sie zum ersten Mal überhaupt über dieses Thema sprechen können. Das heißt, es gelingt ihnen im Grunde genommen nicht, wenn sie zu zweit sind, weil es oft in Vorwurfsspiralen mündet oder mit Anschuldigungen, mit Vorwürfen, also es einfach destruktiv ist. Und deswegen suchen die Menschen oft Hilfe mit einem neutralen Dritten. Und das ist auch meine Aufgabe, eher nicht zu bewerten, also das heißt nicht nur eher, sondern möglichst gar nicht zu bewerten, die Neutralität möglichst also zu wahren. Das heißt, dass ich einfach schaue, was für einen Weg gibt es für diese zwei überhaupt wieder auf einer sexuellen Ebene. Ja, es sind ja häufig Menschen, die schon sehr lange Jahre oft kaum oder sehr wenig oder auch teilweise gar keine Sexualität mehr miteinander haben.
Wäre es denn denkbar, wie ein Partner zum Beispiel, stellen wir uns eine solche Szene vor, dass ein Partner reagiert oder wie er reagiert, wenn der jeweils andere seine, sagen wir ruhig nochmal, Sadomaso-Leidenschaft zu äußern wagt? Ist sowas überhaupt denkbar bei Ihnen in der Praxis oder sagen Sie eher, nee, überhaupt nicht?
Ich sag mal so, denkbar ist grundsätzlich alles, je nachdem, wie offen dieses Paar auch ist. Also es hängt ja auch immer davon ab, wie reif ist dieser Mensch und seine Sexualität, was möchte er überhaupt? Und das erfordert auch viel Fingerspitzengefühl, das rauszukitzeln aus den Menschen. Also wissen Sie, wie ich meine? Es ist ganz schwierig zu sagen, wie schaut es denn aus und wollen Sie mal von Ihren Fantasien berichten, wenn die Leute ganz woanders stehen.
Verstehe. Ist es eigentlich wichtig, in einer Partnerschaft über die sexuellen Vorlieben zu reden oder sie einfach möglicherweise nur zu leben, ohne den anderen davon in Kenntnis zu setzen, nämlich mit jemand anderem?
Was häufig passiert.
Denke ich mir.
Genau. Ich finde es sehr wichtig, wenn man darüber sprechen würde. Aber auch die Frage ist, was möchte ich erreichen? Möchte ich das mit dem Partner überhaupt leben? Also es gibt Menschen, die mit dem Partner auch bestimmte Dinge überhaupt nicht erleben möchten. Das gibt es häufig. Wenn ich mit dem Partner ins Gespräch kommen möchte, wenn ich wirklich mit diesen Menschen meine Sexualität ergründen, verbessern, lebendig halten oder überhaupt machen wollen möchte, dann ist es unumgänglich, mit ihm darüber zu sprechen, wie auch immer. Aber das ist in meinem meinen Augen eine Notwendigkeit. Mhm. Immer, was ich natürlich für ein Anliegen habe, also was habe ich selbst von Sexualität für Gedanken und was möchte ich da überhaupt?
Es geht in diesem Buch, über das wir heute sprechen, auch um das Thema Unterwerfung. Die Bild-Zeitung, Deutschlands Organ für Frauenfragen, meint, selbstbewusste Frauen wollten heute wieder erniedrigt werden. Helfen Sie uns, Frau Breu, liegt in der Unfreiheit wirklich die Befreiung? Jetzt atmen Sie schwer, ja. Schwierige Frage, das kann ich mir vorstellen.
Ich denke mal, um sich auf, also vielleicht noch mal ein bisschen anders gesagt, mhm. Die Sexualität unterliegt anderen Regeln als die normale Partnerschaft. Also das muss man einfach vielleicht so mal vorweg sagen. Das heißt, eine Frau oder ein Mensch, der sich mit dem Partner bereit erklärt, sich sexuell zu unterwerfen, muss nicht gleichbedeutend, was man ja vielleicht gerne meint, ein kleines Haschel zu Hause sein, ja, sondern im Gegenteil, das kann genau andersrum auch sein. Und ich stelle fest, die Männer, die ja auch die Dienste einer Domina in Anspruch nehmen, das sind ja eher nicht die kleinen, verklemmten Männer, sondern das sind ja häufig mächtige Männer, die was zu sagen haben, die eine bedeutende Position oft innehaben. Also das sind ja eigentlich Vorstellungen, die wir haben über diese Menschen und wir wissen das gar nicht. Also das heißt, sich zu unterwerfen bedeutet oder könnte genauso bedeuten, eine besondere Stärke zu haben.
Andrea Breu, Paar- und Sexualtherapeutin, über die Frage, was Paare lieben.
Man muss schon Schnaps getrunken haben, ehe man vor deinem Leibe stand. Sonst schwankt man, ob der Trunkengaben von schwachen Knien übermannt. O du, wenn im Gesträuche kreisend der Wind die Röcke flattern lässt und man das weiche Tuch zerreißend die Knie zwischen deine presst. Den Abendhimmel macht das Saufen sehr dunkel, manchmal violett. Dazu dein Leib im Hemd zum Raufen in einem breiten weißen Bett. Die Wiese schwankt nicht nur vom Trinken, wenn man in deinen Knien liegt. Der dunkle Himmel will versinken, indem er sanft sich schneller wiegt, und deine weichen Knie schaukeln mein wildes Herz in deine Ruh. Und zwischen Erd und Himmel schaukeln wir leicht geschwellt der Hölle zu.
Bert Brecht, das Liebeslied. Shades of Grey ist jetzt schon ein Bestseller, vor allem in den USA. Und es sind vor allem Leserinnen, die das Buch kaufen. Beschrieben wird darin ein klassisches, wiederkehrendes Thema, vergleichbar mit der Geschichte der U. Nur mit dem feinen Unterschied, dass die Geschichte von Anna und Mr. Grey nicht mehr auf einem abgelegenen Schloss spielt, sondern in jenem Spielzimmer von Mr. Grey, der eben jede Menge Werkzeuge wie Ketten und Peitschen für das Liebesspiel bereithält. Und weil wir nicht mehr so genau wissen, welche Softpornofilme und Romane Ähnliches boten, haben wir Marius Galla gebeten, uns daran zu erinnern.
Wer kennt Elisabeth Ambras? Immerhin hat sie Bettgeschichten veröffentlicht und das in der angesehenen Buchreihe der anderen Bibliothek. Da ist immerhin der Verdacht auf Hochliteratur gegeben und es könnte sein, dass das schmuddelige Genre der Sexliteratur hier literarisch geadelt wird. Aber Elisabeth Ambras gibt es nicht, denn hinter diesem Pseudonym verbirgt sich Hans Magnus Enzensberger, der sich beim Genre Sex und Erotik der Maske eines anderen Namens bedient. Gerade wenn es explizit und derb wird, vielleicht sogar im Gefolge des Sarts der Sadomasochismus gestreift, befindet man sich in einer Grauzone zwischen Literatur, Kunstfilm und Groschenheft. Der Roman 9,5 Wochen, Erinnerungen an eine Liebesaffäre von Elizabeth McNeil, wäre vermutlich nie im Kultbereich gelandet. Gäbe es dann nicht die Verfilmung mit Mickey Rourke und Kim Basinger.
Wir werden jetzt was Nettes spielen. Ich habe ein Problem. Du turnst mich nicht mehr an, aber du kannst mir helfen. Du gehst jetzt auf die Knie und kriechst über den Fußboden. Du brauchst nur die Geldscheine aufzuheben.
Das ist ein dummes Spiel, John.
Mach.
Ich will es aber nicht.
Elizabeth, ich möchte jetzt nicht mit dir streiten.
In 9,5 Wochen finden sich die Stereotype des leichten Sadomaso-Films oder Romans. Abhängigkeit und Kontrollverlust sind so gut wie immer die zentralen Kriterien. Sie muss dazu gebracht werden, jede Kontrolle aufzugeben und die Macht an ihn zu delegieren. In der Geschichte der O, dem Erotik-Klassiker von Arne Desclos aus dem Jahre 1954, wird wie in 9,5 Wochen die allmähliche Unterwerfung der Frau geübt. Von ersten kleinen Demütigungen und Abhängigkeitsspielchen, anfangs scherzhaft und halb im Spiel, bis zu körperlichen Bestrafungen.
Damit nicht. Das gibt zu starke Spuren. Und mit der Peitsche erzielt man länger anhaltende Schmerzen. Ich wünsche ausdrücklich, dass nur die Peitsche angewandt wird.
René, ich habe es ertragen. Ich habe es ausgehalten.
Ja.
Für dich?
Ja, für mich.
In beiden Fällen bleibt unklar, ob sie es wirklich will und ob der Spaß tatsächlich beidseitig ist. Eines jedoch bleibt unstrittig. Immer steht anfangs ein soziales Gefälle zwischen einem vermögenden Mann und einer mittellosen, prekär beschäftigten Frau. In der Geschichte der O existiert sogar eine strenge Hierarchie der Männer. Je weiter oben sie sich in ihrer Subszene befinden, desto dicklicher und älter sind sie und hätten auf einem freien Liebesmarkt wohl schlechte Karten. Immer gilt, die Abhängigkeit ist zweifach, ökonomisch und sexuell, und sie wird nicht in Frage gestellt. Ein Spiel mit sozialen Rollen findet hier so wenig statt wie in den Sexorgien von Mutzenbacher bis Fellini. Überall ist humorfreie Zone. Allerdings gibt es Ausnahmen.
Mein Arzt in der Einrichtung hatte mal gesagt, jede Reise beginne mit dem ersten Schritt. Also beschloss ich, es sei an der Zeit, jemand Neues kennenzulernen. Einer war dabei, der versuchte, mir in meine Brustwarzen zu kneifen, noch ehe wir an seinem Auto waren. Ein anderer befahl mir, ständig auf seine Veranda zu pinkeln, und als ich mich weigerte, sagte er:
Ich dachte, du bist Masochistin.
Dann war da noch einer, der ließ sich gern an einen Gasherd fesseln, während die Flammen brannten und ich ihn mit Tomaten bewarf.
Danke.
Eine Zeit lang habe ich es dann gar nicht mehr versucht und blieb zu Hause.
Der Film Secretary, nach einer Kurzgeschichte von Mary Gaitskill, erhielt auf dem Sundance Film Festival den Spezialpreis der Jury. Auch hier steht am Anfang eine Beziehung doppelter Abhängigkeit. Sie ist Sekretärin, er der Chef. Aber im Laufe des Films wechseln die Rollen. Alles geschieht aufgrund beidseitigen Vergnügens, und am Ende steht eine glückliche Beziehung, in der beide gleichberechtigt ihre Neigungen ausleben dürfen.
Es lebe die Gleichberechtigung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Uwe Wittstock, Literaturchef des Fokus. Angeblich ist Shades of Grey ein Frauenbuch, das sich liest wie eine Männerfantasie, furchtbar beliebt in den USA. Sie haben es auch gelesen, Herr Wittstock. Wie haben Sie es empfunden?
Naja, literarisch gesehen ist das natürlich eine völlige Enttäuschung. Das reicht irgendwie knapp an das Niveau von diesen Julia-Heftchen heran, von denen ich einige gelesen habe, weil ich letztlich mal auf einem Kongress der Liebesromanautorinnen war, was auch eine interessante, aber ganz andere Geschichte ist.
Groschenromane, meinen Sie?
Genau.
Shades of Grey sei ein Soft-Porno mit reaktionärem Weltbild, schreibt Julia Enke im Feuilleton der FAZ. Und in diesem Weltbild geht es um Jungfräulichkeit, um Keuschheit und Hygienewahn. Und jede Grenzüberschreitung wird sofort wieder zurückgenommen. Es gibt einen Vertrag mit der, die unterdrückt wird, also mit der Unterdrückten und demjenigen, der unterdrückt, so wie es sich gehört in der SM-Szene. Wie kann das sein, dass sich Millionen Leser, angeblich Leserinnen, für so ein Werk interessieren?
Naja, also ich meine, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet und ganz ernst nimmt, als so eine Art sozialpsychologische Sonde, dieses Buch, dann muss man da natürlich schon, finde ich, ziemlich Ernüchterndes über den Stand der Emanzipation der Frauen feststellen, zumindest sagen wir mal in den Fantasien, die sie lesend befriedigen. Hier geht es ja doch offensichtlich um diese uralte Geschichte, die Jungfrau trifft einen Grafen, also die bürgerliche Jungfrau trifft einen Grafen, er begehrt sie, er freit sie und führt sie triumphal ins Grafenschloss, und dort ist sie glücklich in seinen starken Armen. Das muss man wohl schon ein ziemlich reaktionäres Weltbild nennen. Mhm. Und das dreht sehr viel von dem zurück, was mal als feministische Emanzipation galt. Ich meine, wir können vergleichen, vielleicht einen Blick werfen auf diesen ganz schönen Märchenfilm Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere. Auch in diesem Fall spielt ja ein Milliardär mit. Aber Julia Roberts in diesem Fall eine Prostituierte, die sich ihren Grafen-Milliardär angelt. Und damit wird ihr ja wenigstens in dieser Geschichte zugestanden, dass sie im Bett professionell erfahren ist und auch wirtschaftlich selbstständig. Das kommt in Shades of Grey nicht mehr vor.
Ein Armutszeugnis für emanzipatorische Gedanken, sagen Sie. Aber es gibt doch einen Vertrag, haben wir heute auch in der Sendung gehört. Das ist doch nun ein Werk, wo man sagen kann, das entspricht dem Zeitgeist.
Also das glaube ich, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt in dem Buch. Das wäre für große Leserkreise, Leserinnenkreise wahrscheinlich sonst nicht mehr zu akzeptieren. Also die Soziologie erzählt uns schon seit ein paar Jahrzehnten, dass es in der postmodernen Zeit eigentlich verbindliche Normen in Liebesdingen nicht mehr gibt. Sondern Partnerschaften werden heute von so einer Art Verhandlungsethik regiert. Also ein Paar klärt in den Diskussionen über ihre Partnerschaft, nach welchen Regeln diese Partnerschaft funktionieren soll. Das macht E.L. James mit diesem Sklavinnenvertrag überdeutlich. Und da ist auch tatsächlich so ein emanzipatives Moment bei der Sklavin Anastasia Steele, weil sie sich nämlich wirklich als eine gnadenlos harte Verhandlungspartnerin zeigt. Also da macht sie ihrem Namen Steele alle Ehre und verhandelt stahlhart. Mhm. Dass das Ganze dann letztlich unterm Strich doch darauf hinausläuft, dass sie also in eine Art Ehehafen einläuft, ihm sexuell zu Willen ist, solange er für sie bezahlt, also da so eine Art Eheprostitution im Hintergrund steht, muss man natürlich auch mitsehen in dem Fall.
Es gab viele Filme und viele Romane, Softpornos, wie wir auch eben gehört haben, in dem Beitrag, in denen das zentrale Thema ist, sie muss die Kontrolle aufgeben und die Macht an ihn delegieren und immer ist die Abhängigkeit eine zweifache, eine sexuelle und auch eine ökonomische. Also ein Thema, was immer wieder vorkommt. Aber dieses Mal ist das Interesse an Shades of Grey, Geheimes Verlangen, ja ein riesengroßes. Was unterscheidet dieses Buch von anderen?
Na, möglicherweise eben, dass sie das sexuelle Thema mit diesem Aufsteigerthema und diesem anti-emanzipativen Thema verbindet. Ich meine, man soll das ja nicht als was Schlechtes betrachten. SM hat genauso, solange die beiden Partner sich einig sind, genau das gleiche Recht wie jede andere Missionarsstellungshafte in Biederkeit im Bett sonst auch. Also dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Was dieses Buch halt als sozialpsychologisches Phänomen so interessant macht, ist, dass es offensichtlich gerade zumindest in den Fantasien, die die Leserinnen beim Lesen haben, dass sie das ganz schön finden, in diesem alten Nackenbeißer-Muster, Erzählmuster vom Märchenprinzen nochmal zu schwelgen und sich eben auch vorzustellen, dass es ganz schön ist, Kontrolle abzugeben. Wir müssen ja heute, was Berufsleben angeht, alle doch sehr kontrolliert auftreten. Frauen, wenn sie im Beruf arbeiten, genauso wie Männer. Und da liegt es nahe, dass möglicherweise der Kontrollverlust als lustvoll erlebt wird oder zumindest als lustvoll vorgestellt wird. Wir reden ja immer von Literatur, nicht von der Realität. Und genauso andererseits sagt man ja auch immer wieder, zu unserer Zeit gehört zu einer Art Identitätsschwäche, dass der Mensch sich seiner eigenen Identität nicht mehr ganz sicher ist. Und zu diesen sexuellen Spielen gehören natürlich auch immer ein gewisses Rollenspiel. Also Anastasia übernimmt ja nur in der sexuellen Rolle die Rolle der Sklavin. Ansonsten bleibt sie ja eine unabhängige Persönlichkeit. Das heißt, möglicherweise werden auch diese Identitätsspiele heute als lustvoll erlebt, in der Leserfantasie als lustvoll erlebt, weil man eben ganz gerne auch mit Identitäten spielt heutzutage.
Gerade eben ist mir aufgefallen, dass Sie mir gefolgt sind am Anfang, als ich gesagt habe, das ist offenbar ein Frauenbuch und mir ist aufgefallen, dass Sie auch immer wieder von Leserinnen gesprochen haben. Ist das wirklich nur ein Buch für Frauen und nicht auch für Männer?
Also ich habe mich nochmal versucht, im Internet etwas schlauer zu machen. Also die Signale und die Analysen, die da aus USA kommen, wo jetzt innerhalb von 3 Monaten 15 Millionen Exemplare verkauft wurden, sind da ganz eindeutig. Mhm. Das ist ein Buch, das mit Begeisterung von den Frauen, den amerikanischen Frauen des Mittelstandes, konsumiert wird. Und darin liegt natürlich, darf man nicht vergessen, wahrscheinlich auch eine gewisse Verklemmtheit, denn ob diese Fantasien tatsächlich ausgelebt werden, ist ja eine andere Frage. Aber auch da gibt es eigentlich beruhigende Nachrichten, es wird ja alles immer besser. Die SM-Utensilien seien in den USA im Moment ein Marktschlager, sind nahezu ausverkauft. Also auch da hat E.L. James doch für eine schöne Belebung des Geschäftes gesorgt.
Lassen Sie uns noch auf einen anderen Punkt schauen. In diesem Buch wird etwas entworfen, eine heile Kapitalismuswelt. Christian Grey, der Romanheld mit den sadomasochistischen Obsessionen, ist stinkreich. In seiner Welt gibt es ganz viele schnelle Autos, Privatflugzeuge, das weiße Schlafzimmer, den Privatsekretär und ganz nebenbei erledigt er dann auch noch seine Entwicklungshilfeprojekte für Darfur. Ein wirklich toller Hecht. Das hat etwas von einer kapitalistischen Unterwerfungsfantasie, schreibt der Mann vom Spiegel, Georg Dietz. Wie sehen Sie das, Herr Wittstock?
Also ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass für die Heldin, die hier als Identifikationsfigur für die Leserinnen angeboten wird, dass diese Teil nicht die wesentliche Rolle spielt. Mhm. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es darum geht, jetzt irgendwie in Luxus zu schwelgen. Klar, Anastasia Steele nimmt die Dinge, die er ihr gibt, die Mr. Grey ihr anbietet, aber das sind keine irgendwelche Konsumfetische, auf die sie mit Begeisterung schaut, sondern dass sie nimmt das als selbstverständlich hin. Also ich habe das auch mit einiger Genauigkeit und Sensibilität, denke ich, gerade bei diesen Stellen gelesen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt einfach begeistert ist darin, dass sie plötzlich in materiellen Gütern schwelgen kann. Da spielt der Mann mit seinen Reizen, die er ja hat in diesem Buch, doch tatsächlich die größere Rolle. Und das ist, glaube ich, auch für die Leserin interessanter, dass der schöne Mann angeboten wird, in diesem Fall der schöne, mächtige, kräftige, erfahrene Mann. Ich glaube, das spielt bei dem Erfolg des Buches die größere Rolle.
Uwe Wittstock, Literaturchef des Focus, über die schöne neue SM-Welt, über Shades of Grey, das offenbar nicht das Zeug hat, als literarisch wertvoll in die Annalen der Literatur einzugehen. Einer fehlt noch, und zwar ein Witz. Kennen Sie den hier, den kürzesten SM-Witz?
Kommt ein Masochist zum Sadisten.
Quäl mich!
Nö.
Halten wir fest, Geheimes Verlangen ist nicht mehr als ein in die Länge gezogener Groschenroman auf 602 Seiten, literarisch unterirdisch, ein Softporno mit reaktionärem Weltbild, sagen die einen, den man eigentlich nicht lesen möchte, es sei denn, man ist Literaturchef oder Rezensent und muss lesen. Das nennt man dann auch Masochismus, haben wir heute gelernt. Aber für uns steckten Fragen darin, die wir für behandlungsbedürftig hielten. Deshalb ein Tag über den süßen Schmerz oder die Lust an der Unterwerfung. Mein Name ist Angela Fitsch, wünsche Ihnen einen schönen Abend.